Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Thema heute, 100 Jahre chinesische kommunistische Partei. 1921 ist sie gegründet worden. Von wem eigentlich? War das Mao?
Ja, ist Mao war dabei, das ist richtig.
Der war dabei, okay.
Gerade
von seinem revolutionären langen Marsch oder wie hieß das, ne?
Nee, das.
Vielleicht erzählst du lieber die geschichtlichen Sachen, ich mache dumme Bemerkungen einfach nur zu.
Das hat ja immer seine Gründe, warum so eine Partei gegründet wird und warum es gerade dann passiert, wenn es passiert. Und das war auch in China so. China hatte, ich sag mal, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts eine wirklich lange Zeit der Instabilität hinter sich. Es war einerseits eine stark wachsende Bevölkerung zu sehen, andererseits eine sehr spät einsetzende Industrialisierung und als drittes schließlich war das Land zu weiten Teilen unter kolonialer Herrschaft der Europäer, der Japaner. Sie haben Kriege geführt, die berühmten Opiumkriege gegen Großbritannien, wo also Großbritannien zum Ausgleich des Bruttosozialprodukts Defizits Opium aus den Nachbarstaaten einführte, aus Indien und anderen Staaten, um das in China loszuwerden. Und dort lagen die Leute alle
breit in der Sonne,
konnten nicht mehr arbeiten. Das fanden die Chinesen nicht so gut. Dann gab es Krieg mit Frankreich, es gab Krieg gegen Japan. Japan war sowieso der große asiatische Widersacher, damals noch das Kaiserreich, das japanische. Und all dieses führte letztendlich zu, ich sag mal, einer lang anhaltenden innenpolitischen Unruhe. Und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, es gab den Boxeraufstand zum Jahrhundertwechsel, also den Aufstand gegen die Kolonialherrscher, gegen die Botschaften der Kolonialmächte in Peking und anderen chinesischen Städten. 10 Jahre später gab es wieder Aufstand und Revolution und 1912 muss der letzte chinesische Kaiser namens Puji zurücktreten und ich empfehle jedem, der ihn noch nicht gesehen hat, den entsprechenden Film sich dazu anzugucken, den gibt es bei Netflix und anderen Systemen sicherlich gut zu hören, das heißt der letzte Kaiser. Mit dem Rücktritt des letzten Kaisers, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, geht etwas zu Ende, was es seit 221 vor Christus in China gegeben hat, nämlich einen Kaiser. Und das ist natürlich eine
älter als das Christentum.
Ja, natürlich. Es ist viel älter als das Christentum und China sowieso und die chinesische Wissenschaft obendrein. Also das ist eine Revolte gewesen, eine Umwälzung, die natürlich das Land sozusagen einmal richtig auf links gedreht hat. Zumal nach Puji eine Republik ausgerufen wurde. Das war für die Chinesen auch etwas sehr Merkwürdiges und völlig Unbekanntes. Hat auch nicht lange gehalten, nämlich nur 3 Jahre. Und nach diesen 3 Jahren kommt es zu einem Militärputsch. Und der Anführer dieses Militärputsches, Yuan Shikai, ließ sich 1916 zum Kaiser ausrufen, damit sozusagen die alten Verhältnisse wiederhergestellt sind. Aber da war es im Grunde genommen schon zu spät, kann man so aus der Nachbetrachtung sagen. Denn die Zentralregierung in Peking, die war zwar immer noch groß und stark und mächtig, hatte aber keine Kontrolle mehr über Randgebiete dieses riesigen Reiches. Weil du hattest also...
Hat sie die vorher denn gehabt oder haben die sich einfach nur besser benommen?
Nein, das Kaiserreich hatte, also das frühere Kaiserreich, schon Durchgriff,
okay,
weil wir sozusagen feststellen konnten, es gab einen gemeinsamen Gegner, nämlich die Kolonialmächte. Und die kaiserliche Regierung hat beispielsweise den Boxeraufstand unterstützt 1900. Und dann musste sie sehen, es kommt auf einmal eine internationale Armada nach China gesegelt, um also diesen Boxeraufstand zu unterdrücken. Und damit war dann sozusagen Volk und Kaiser saßen im gleichen Boot. Und das war dann kein Grund, eine Revolte zu machen. Aber es gab dann eben Revolten 10 Jahre später und Revolutionen. Man muss ja auch immer sagen, was war in Russland los? Wie waren sozusagen die pazifisch-asiatischen Verhältnisse insgesamt? Und da schwappt natürlich Aufstand und Revolution aus anderen Ländern, 1905 in Russland, auch nach China rüber. Und irgendwann ist dann die Stabilität vorbei und derartig angenagt, dass eben ein Putsch stattfindet oder deren Rücktritt erfolgt oder ein weiterer Militärputsch und so weiter. Also einfach in politische Krisensituationen sich entwickeln. Und in dieser Zeit war die Zentralmacht, die einst so stabil war, eben nicht mehr stabil. Und hat, ich sag mal, Kontrolle verloren über Warlords, über regionale Militärgouverneure, die sich dann aufspielten und um mehr Einfluss kämpften. Es gab Unabhängigkeitsbewegungen in Tibet. Das ist ja nun eine lange Geschichte, die wir bis zum heutigen Tage verfolgen können, in der Mongolei. Und was eben sich immer mehr aufdrohte, sozusagen, war der Konflikt mit Japan. Japan, das Kaiserreich Japan, versuchte sich in der Zeit als pazifischer Hegemon aufzuspielen und andere Staaten und Länder zu unterdrücken oder auch einzunehmen. Korea ist ein anderes Beispiel, wo man einfach merkte, okay, der japanische Einfluss wird größer, und der war dann für diejenigen, die besetzt wurden oder annektiert wurden, wirklich schwer zu ertragen. Also die Japaner haben sich da zu der Zeit ziemlich übel aufgeführt. Und Japan konnte eben nicht darauf hoffen, dass es irgendwie internationale Hilfe bekam, weil China hat Begehrlichkeiten geweckt, beispielsweise für das British Commonwealth, also für das große Empire, weil wenn du Stationen hattest, wo du deine Schiffe aufladen konntest mit britischer Kohle und britischen Handelsleuten oder Hafenarbeitern, dann war klar, deine Flotte fährt. Wenn du aber darauf angewiesen warst, dass du Kohle von chinesischen Partnern bekommst, dann war das abhängig von politischen Gegebenheiten. Dann konnte deine Flotte schon mal stillgelegt werden.
Ja.
Und das war natürlich etwas, weswegen die Küstengebiete Chinas immer schon Begehrlichkeiten der europäischen Kolonialmächte hervorgelockt haben. Im Übrigen auch der Deutschen. Also wir hatten da auch Ländereien in Anführungsstrichen und haben uns da auch nicht besonders gut verhalten. Also sie wurden benachteiligt, und die Chinesen hatten die Hoffnung, dass nach dem Ersten Weltkrieg mit den Versailler Friedensverträgen und den Nachfolgeverträgen, ich sag mal, eine Neuordnung der Welt auch in Angriff genommen wird. Das war ja auch die Idee, die hinter diesem Versailler Friedensvertrag gesteckt hat. Sie schickten eine Delegation dorthin. Ich habe das nicht geglaubt, aber auch Mao soll bei den Friedensverhandlungen zumindest teilweise dabei gewesen sein als Beobachter. Und sie waren, als das alles zu Ende war, extrem enttäuscht, denn der Kolonialismus, dessen Ende mit den Versailler Verträgen eingeleitet wurde, wurde nicht in Asien beendet. Also in Asien blieb alles beim Alten, und das wiederum hat natürlich dann in China Stress hervorgerufen und Proteste. Eine hieß Bewegung des 4. Mai. Warum sie jetzt nach dem 4. Mai benannt wurde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Jedenfalls diese Bewegung forderte Aufhebung oder die Aufhebung von bestimmten Verträgen. Einer hieß die ungleichen Verträge mit Japan. Das war eine Einschränkung der chinesischen Souveränität. Dann gab es die 21 Forderungen, die Japan mit China 1915 abgeschlossen habe. Das besagte, dass Japan Kontrolle über die Mandschurei hatte, über die Mongolei und die chinesische Südküste, wie ich eben schon sagte, weil das natürlich für die Schifffahrt besonders groß war oder wichtig war. Und man hatte also gedacht, dass man nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, also Anfang der 20er Jahre, irgendwie, ich sag mal, die Erlaubnis bekam, sich aus der Fremdherrschaft befreien zu dürfen, ja, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und das alles wurde enttäuscht, und in China brach dann sozusagen ein weiteres Mal die Welt zusammen, weil man überhaupt keine Möglichkeit gesehen hat, aus diesem Schlamassel rauszukommen und irgendwie, ich sag mal, eine Befreiung herbeizuführen. Und da kam dann, und deswegen eben wichtig, was passiert eigentlich sonst so in der umgebenden Welt, 1917 die Oktoberrevolution.
Ach ja, stimmt, das war ja.
Ja, in Russland das, natürlich.
Das Ding hat ja gestrahlt über den kompletten Planeten wahrscheinlich, ne?
Ja, auf jeden Fall zunächst einmal 1917 noch nicht, aber dann in den Folgejahren zunächst einmal auf die direkte Umgebung, und da gehört natürlich China dazu. Nun gab es natürlich chinesische Intellektuelle, die gleich schon gesagt haben, das ist eine gute Idee, und sie haben gesagt, wir müssen das eigentlich auch machen, aber es ist im Grunde genommen in China keine Grundlage dafür da, eine solche Revolution durchzuführen, weil China kaum Industrie hatte, also kaum Arbeiterschaft, die sozusagen diese Ideen irgendwie hätte aufgreifen können und zu einer Revolution weitertragen können. China war ein Agrarland und insofern weit verstreut, riesig groß, keine Kommunikationsmöglichkeiten, die Leute kannten sich überhaupt nicht. Es war sehr schwer, ich sag mal, außerhalb von Peking und noch ein paar anderen größeren Städten ja, ich sag mal, eine Zusammenkunft zu organisieren, mhm. weil einfach das eben sehr rückständig alles noch war. Und zu der Zeit, also ich sage einfach mal Anfang der 20er Jahre, gab es dann letztendlich zwei Strömungen. Die eine war die Kuomintang. Das war eine Partei, die den Staat reformieren wollte, aber nicht umstürzen. Sie wollte ihn sozusagen von innen reformieren. Das war bis lange Zeit die einzige Partei, die also reformen wollte.
Aber wohingehend reformieren?
Das ist eine sehr gute Frage. Daran scheitert es natürlich auch, weil du musst so einen Staat, der derartig festgefahren war und der dann auch im Chaos war. Also wir hatten einerseits, haben wir ja gesagt, das chinesische Kaiserreich, da war, da herrschte sozusagen Zucht und Ordnung. Ja. Und dann ab 1916, also während in Europa der Erste Weltkrieg war.
Naja, und du hast ja das Problem, du hast ein Kaiserreich, also du hast die Strukturen, das ist ja strukturell war das ja wahrscheinlich immer noch das Kaiserreich. Irgendwas zu konsolidieren, also im Grunde hast du ja, müsste das ja eine, wie nennt man das denn, eine reformationistische, nee, wie heißt das, wie hieß das, nicht Reformation, das andere.
Reform.
Nee, den Kaiser wiederherstellen. Wie hieß das bei uns nochmal?
Restituierend.
Restituierend. Also im Grunde müsstest du strukturell restituierend gearbeitet haben als Kuomintang, aber gleichzeitig mit einem anderen Ethos darunter. Das kann ja nur scheitern.
Das scheitert auch, weil, also die hatten ja dann eine Republik versucht und diese Republik wurde sozusagen wieder zurückgeputscht. Aber dieser Kaiser, der auch nicht sehr lange am Start war, der hat das eben auch nicht mehr hingekriegt, weil die Zentrifugalkräfte eben größer wurden. Und insofern merkte man dann eben auch, dass diese Revolutionsidee aus Russland übergeschwappt ist. Und selbstverständlich haben die das versucht zu verbreiten. Und selbstverständlich gab es Zellen, kommunistische Zellen, die in China verteilt waren, aber sie waren eben nicht organisiert. Und deswegen war die einzige, ich sag mal, Alternative zu dem, was da war, die Kuomintang. Mhm. Also die keinen Staatsumsturz wollte, sondern eine Staatsreform. So, und jetzt verlassen wir mal ganz kurz den Blick aus China und wechseln ihn aus Moskauer Sicht. Und in Moskau, Anfang der 20er Jahre, herrscht noch Lenin. Stalin ist noch in der zweiten oder dritten Reihe. Lenin ist ein, also im Gegensatz zu dem, was man immer so kennt, ein sehr brutaler Machthaber auch gewesen. Also auf den gehen die Gulags zurück, die wieder eingeführt wurden aus dem Kaiserreich. Und auf den geht also zurück diese sehr strenge Durchorganisation einer Partei. Da wird von oben nach unten durchentschieden und wer nicht mitmacht, fliegt raus oder wird verfolgt. Und Lenin hatte erkannt, dass wenn überhaupt in China etwas gehen sollte, das nur mit der Kuomintang geht. Mhm. Also er hat einerseits unterstützt die Bildung einer chinesischen KP, aber andererseits auch gleich immer gesagt, ihr müsst mit denen zusammengehen, weil wir brauchen eine breitere Basis und so ein paar Bäuerlein, die euch unterstützen, das ist es nicht. Deswegen solltet ihr zusammengehen. Und das wurde dann nach der Gründung 1921, als die KP gegründet wurde, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, also auch gemacht mit einer sogenannten Einheitsfront. Da waren also KP und Kuomintang in einer Einheitsfront. 1924 allerdings war schon Stalin der starke Mann. Der wurde kurz danach auch intronisiert. Und Stalin sagte, wir müssen beide Seiten, also beide Parteien unterstützen, weil beide gemeinsam gegen die koloniale Unterdrückung durch Japan kämpfen. Und Japan ist natürlich der krasseste Gegensatz und der krasseste politische Feind der UdSSR gewesen, die ja 1922 gegründet wurde. Japan ist ein Kaiserreich, die UdSSR ist eine Sowjetrepublik, also das Gegenteil sozusagen. Und selbstverständlich sind beide politische Gegner. Und selbstverständlich würde Stalin alles unterstützen, was Japan schwächt. Und das ist in diesem Fall die japanische Kolonialpolitik in China und anderen asiatischen oder pazifischen Staaten. Und diese Einheitsfront bleibt bis 1927. Und danach werden KP und Kuomintang erbitterte Gegner. Das war jetzt sozusagen der Blick aus Moskauer Sicht, um sozusagen zu zeigen, wie stark auch Lenin und dann später Stalin in diesen Gründungsprozess der KP in China eingegriffen haben.
In der Hoffnung wahrscheinlich, sowas wie Hegemon über China werden zu können, ne?
Also, Also Hegemonialabsichten hatten die 1920 oder in den Anfang der 20er Jahren sicher nicht, weil da war die Sowjetunion wirklich damit vollauf beschäftigt zu überleben. Das Land war tatsächlich nach dem Ersten Weltkrieg völlig kaputt.
Okay.
Es hatte Kriege mit Polen zu führen, die sehr verlustreich waren und die nicht gut für die Rote Armee verlaufen sind. Da war außer Geplärre erstmal nicht viel zu hören.
Alles klar.
Also es brauchte mindestens mal in den 20er Jahren eine innere Restrukturierung, würde ich mal sagen. Also wo man wirklich Frieden herkriegte, wo man versucht hat, die Agrarproduktion hochzufahren. Stalin hat ja mit massiver Gewalt die Industrialisierung vorangetrieben und hat versucht, an den westlichen Level heranzukommen. Und da waren also sehr viele innersowjetischen Probleme zu lösen, die in den 20er Jahren sicherlich das Hauptaugenmerk sozusagen Stalins und der Chefs da in der KPDSU auf sich gezogen hat. Mhm. 1921 allerdings in China hätte man sich aus heutiger Sicht gar nicht vorstellen können, wie das geht. Ja, wie sollen eigentlich diese verstreuten Leute aus kommunistischen Zellen eine Partei gründen, wenn man nicht mal, wenn man sozusagen die Informationen, wann und wo das stattfinden soll, per reitenden Boten auf Eseln oder sonst wie machen muss? Und die lebten diese Zellen sehr weit auseinander. Eine gab es in Shanghai, eine andere in Peking, eine dritte in Wuhan. Dann gab es chinesische KP-Zellen im Ausland, in Berlin zum Beispiel, bei euch, in Paris und in Moskau. Aber alle hatten untereinander keinen Kontakt. So, und wir sitzen da heute und sagen, wie ist es eigentlich möglich? Und dann kommt das nächste Problem, es gibt keinerlei Unterlagen darüber. Das Einzige, was wir wissen, ist sozusagen retrospektive Beschreibungen. Also so ähnlich wie Tacitus über die römische Geschichte geschrieben hat, dann glauben wir ihm mal und dann ist es so. Müssen wir eben auch sozusagen Sekundärliteratur zur Hand nehmen und einfach mal glauben, was da drin steht. Also
Gründungsmythos.
Genau, jeder dieser Zellen durfte zwei Delegierte schicken.
Ja.
Wir wissen aber nicht, wie viel wirklich teilgenommen haben und wir wissen auch nicht, wo das alles stattgefunden
hat. Okay.
Was wir wissen ist, dass Mao dabei war, weil der tatsächlich einer der Gründungsväter dieser Partei ist. Der war damals in seinen 20ern, also ganz am Anfang seiner politischen Karriere. Und es waren zwei Vertreter der Komintern, sage ich jetzt mal, dabei, also der Kommunistischen Internationalen, also zwei von Moskau geschickte Delegierte.
Wahlbeobachter.
Es waren tatsächlich Beobachter und also fand das Ganze unter wohlwollender Begutachtung Lenins statt oder der UdSSR oder der Kommunistischen Weltgemeinschaft, wie auch immer. So, und von da an sozusagen ist die KP gegründet und um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen und ohne jetzt auf die Geschichte Chinas bis heute einzugehen, weil dann würden wir noch in 8 Stunden hier sitzen. sie ist die älteste kommunistische Partei der Welt. Sie hat alle anderen überlebt. Und die Frage ist ja, wie ist das eigentlich möglich gewesen? Warum sind alle KPen dieser Welt entweder vom Erdboden verschwunden? Oder sie sind eigentlich keine KP mehr. Also die auf Kuba, da kann man vielleicht sagen, das ist sowas Ähnliches wie eine sozialistische Partei, aber keine kommunistische Partei. Es gibt, glaube ich, noch eine in Nordkorea.
Was macht denn die kommunistische Partei oder was macht eine kommunistische Partei zu einer kommunistischen Partei? Also woran erkenne ich das? Also abgesehen vom Namen, also dass sie sich selber so nennt.
Naja, also es gibt schon so ein paar Elemente und da sind wir auch gleich dabei, was eben heute noch in China auch durchgeführt wird. Also du hast den sogenannten demokratischen Zentralismus, das heißt, du führst von oben nach unten durch und die obere Gruppe bestimmt, was die untere Gruppe macht. Also du kannst von oben nach unten durchregieren, deswegen ist es so extrem wichtig, wer ist Chefe. Und das kannst du bis zur kleinsten Einheit durchdeklinieren sehen, bis zum, ich sag mal, Blockwart oder Blockvorsteher, die einfach bestimmte Haus- oder Wohnblöcke betreuen von der Partei aus, die dafür sorgen, dass die Leute alle das tun, was gesagt wird. Die melden auch, wenn jemand aus der Reihe tanzt und die kriegen dann ein entsprechend, wie soll ich sagen?
Die müssen dann Rechenschaft ablegen, ne?
Also, da gibt's oder eine Strafe oder so und so weiter. Und heute ist das in China nicht mehr so, dass du eine auf die Nuss bekommst. Das ist nur bei Intellektuellen, bei richtigen Oppositionellen der Fall, sondern die machen das heute mit diesem Punktesystem. Also wenn du dich gut verhältst, kriegst du Pluspunkte. Wenn du dich schlecht verhältst, kriegst du Minuspunkte. Und diese Minus- oder Pluspunkte werden angerechnet, wenn du einen Kredit möchtest, um ein Haus zu kaufen, wenn du ein Auto kaufen willst, ob du eins bekommst oder nicht und so weiter. Also all diese Dinge sind da wichtig. Das heißt, du gängelst von oben oben nach unten diese Bevölkerung. Du hast ein Wirtschaftssystem, das Staatsbetriebe vorsieht und keine privatwirtschaftlichen Betriebe. Das ist ganz wichtig, weil dann kann der Staat festlegen, was du tust in deinem Betrieb, und er kann einfach im Grunde genommen die berühmte Planwirtschaft durchsetzen. Und wir haben ja spätestens gesehen mit dem Zusammenbruch der UdSSR, der ja nicht nur ein politischer Zusammenbruch, sondern vor allem auch ein ökonomischer war, dass das alles Quatsch ist. Und man kann halt nicht wissen, wie viel Sonne scheinen wird und wie viel Liter Regen es gibt. Also kann man der Agrarwirtschaft nicht vorschreiben, wie viel Tonnen Reis oder was auch immer sie zu produzieren haben. Also das haben die Chinesen eingesehen, und ein Name ist damit auch verbunden, der das eingesetzt hat. Das ist noch gar nicht so lange her, also um die 2000er herum etwa, war Jiang Zemin Generalsekretär der KP in China und gleichzeitig auch Staatspräsident. Und er ist mit dem Titel ausgezeichnet worden, überragender Führer. Und der hat Anfang der 2000er eine Theorie entwickelt, die hieß dreifaches Vertreten. Und das heißt, es sind drei Elemente, die man heute auch noch in der Politik Chinas finden kann.
Einerseits Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
So ähnlich. Einerseits, der Vater ist der Marxismus, Leninismus. Ja. Das kann man wirklich so sagen, hast du jetzt recht.
Um Gottes Willen.
Also der Vater ist der Marxismus, Leninismus, der also natürlich auf Karl Marx zurückgeht und durch die Schriften von Lenin so ein bisschen modernisiert worden ist oder
zur Politik geworden ist doch eigentlich.
Ja, genau. Ne? Konkretisiert worden ist, wollte ich sagen. Genau so ist es. Der zweite, der Sohn wäre dann der Maoismus, also das, was auf Mao Zedong zurückgeht, der ganz andere Schwerpunkte gesetzt hat als eben der Marxismus-Leninismus. Der hat sich nämlich nicht auf die Arbeiterschaft gestützt, die es da nicht gab, sondern auf die Landbevölkerung, auf die Landarbeiter, die Bauern. Und das dritte ist die sozialistische Marktwirtschaft. Das wäre dann der Heilige Geist, der über China kommt. Und diese sozialistische Marktwirtschaft ist sozusagen eine Verbindung von Planwirtschaft und freiem Unternehmertum. Das bedeutet, dass seit Anfang der 2000er chinesische Firmen offen sind für ausländische Investitionen, für ausländische Unternehmer. Deswegen verkaufen wir unsere Autos in China. Deswegen gibt es keine große europäische Firma, die nicht in China vertreten ist. Und dadurch hat China einen unglaublichen Aufschwung hervorgebracht, der jetzt erstmal, ohne auf die Kritikpunkte einzugehen, von außen betrachtet natürlich wirklich sensationell ist. China hat sich innerhalb der letzten 30 Jahre, sagen wir mal, von einem relativ zurückgebliebenen, mehrheitlich agrarischen Staat zu einer Wirtschaftssupermacht entwickelt, die im Grunde genommen von außen betrachtet, wenn du die Städte dir anschaust, wenn du die Produkte, die ihr anschaust, die sie herstellen, kaum noch von westlichen Industrienationen unterscheidet.
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, in China spielt die Musik mittlerweile.
Naja, das ist die Qualität der Produkte ist nicht immer richtig gut, aber egal, wir können von mir aus auch so sagen. Und das wäre eben ohne diese Öffnung, die auf Zemin zurückgeht, nicht vorstellbar gewesen, weil ohne ausländische Investitionen, ohne ausländisches Know-how kannst du so etwas kaum auf die Beine stellen, jedenfalls nicht in so kurzer Zeit. So, und jetzt kommen natürlich die Kritikpunkte, die muss man dabei auch immer sofort sagen. Wir haben einerseits Produktpiraterie in hohem Maße gehabt und haben es wohl immer noch, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir haben Arbeits- und Lebensbedingungen in China, die würden in westlichen Ländern nicht akzeptiert werden. Die Arbeitszeiten und die Art und Weise, wie dort produziert wird, die Entlohnung und das, was sozusagen an Gängelung und Unterdrückung parallel läuft, würde in der EU sowieso nicht gehen, aber auch in anderen Ländern vermutlich nicht, nicht gehen. Mhm. So, jetzt haben wir sozusagen in China eine Mixtur aus einerseits starrer Ideologie, weil tatsächlich, wenn du richtig hinguckst, das Land immer noch kommunistisch strukturiert ist. Also all das, was sozusagen im Leninismus und im Maoismus festgelegt ist, das wird immer noch gemacht. Aber auf der anderen Seite ist die Wirtschaft relativ frei. Aber es gibt trotzdem sehr, sehr viele Staatsbetriebe. Ja, es ist so, dass die chinesische Führung, die KP, immer noch ihre Finger in den Firmen drin hat. Nicht bei VW, aber bei den eigenen chinesischen Firmen. Deswegen ist halt das Problem, ich sag mal Stichwort Huawei, vielleicht gar nicht so ganz von der Hand zu weisen, dass so eine Firma, die eben, ich sag mal, bei uns hier irgendwelche Telekom-Verbindungen baut, dass sie das möglicherweise zu Spionagezwecken nutzen können. Das kann ich nicht beurteilen, aber diesen Vorwurf gibt es ja.
Ja, ja. Ich finde den immer ein bisschen lustig, weil am Ende arbeiten alle Firmen auch mit den US-Geheimdiensten zusammen, wenn die US-Geheimdienste das wollen. Von daher.
Ja, ich sage mal wirklich, ich habe da zu wenig Ahnung von. Es ist halt
an der Stelle, da ist es ganz eindeutig, das ist Blockbildung, worum es da geht. Ne? Weil, also es geht ja nicht darum, dass unsere Telefonate nicht von irgendeinem Geheimdienst abgehört werden, das werden sie sowieso, sondern es geht darum, welcher es ist. Also darum geht's ja, darum dieses Huawei-Problem. Ja.
Ja, genau. Also ich finde ehrlich gesagt etwas anderes noch viel ernsthafter oder bedrohlicher, kann man auch sagen. Diese extrem boomende chinesische Wirtschaft hat Überproduktion hervorgerufen.
Aber frag nicht nach Sonnenschein, darum haben wir die Seidenstraße.
In einem Maße, was für sie wirklich zu einem Problem wird. Sie haben jetzt einen derartigen Boom losgelegt, aber können das gar nicht mehr gebrauchen und verkaufen können sie es auch nicht. Also versuchen sie es durch die Seidenstraße sozusagen abzuwälzen auf die Staaten, die an dieser Straße mitmachen oder bei dieser Straße. Und am Wegesrand sammeln sie all das auf, was eben nicht mehr liquide ist. Und dazu gehören nicht nur ganze Staaten, sondern auch Häfen oder Flughäfen oder Brücken oder sonst irgendwas. Mhm. Und damit machen sie etwas, finde ich, einerseits sehr Geschicktes. Sie exportieren ihre Überproduktion und ihre zu viel vorhandenen Arbeitskräfte ins Ausland und sind sie erstmal von der Tüte. Weil die werden ja dann finanziert durch die Kredite, die zum Beispiel, ich sag mal, irgendwie ein Land A nimmt, um an der Seidenstraße teilzunehmen, oder das Land A hat Geld, dann bezahlt es das so. Und zweitens kriegen sie Einfluss. Und dieser Einfluss, der geht bis zum Hafen in Duisburg. Und ich mal das Szenario auf, wenn es dann wirklich zu einem größeren Konflikt kommt und diese Seidenstraße ist durchgängig fertig, und die Chinesen haben tatsächlich auf dem Weg von Peking nach Duisburg überall Stationen, die sie kontrollieren, dann können sie auch Handelsströme kontrollieren und dann können sie auch Handelsströme stoppen. Also insofern habe ich wirklich das Gefühl, dass die Teilnahme an dieser Seidenstraße ein sehr zweischneidiges Schwert ist und man sollte sich wirklich überlegen, ob das eine gute Idee ist. Ich befürchte, dass es keine gute Idee ist.
Ja, das ist die amerikanische Militärbasis im Ausland. Nur halt mit anderen Mitteln, ja, mit staatskapitalistischen Mitteln, wenn du so willst. Ja. Was ich da viel unangenehmer dran finde, ist, dass, also, wenn du, ich sag mal, da Investitionen und Technologie und sowas exportierst du auch immer deine Werte, deinen Blick auf die Welt mit. Und China wird mit exportieren die Erkenntnis, dass der Kapitalismus die Demokratie nicht benötigt, um gut zu funktionieren. Das ist was, wo ich tatsächlich viel mehr Sorge habe. Also, dass da eine Idee um die Welt gehen wird, die Welt nicht unbedingt besser macht, sondern eher schlechter. Ne? Also mit diesen ganzen, diese Überwachungssysteme und diese Social Scoring, was sie machen und so.
Ja.
Und wenn dir ein Hafen gehört, dann kannst du innerhalb dieses Hafens schon mal solche Mechanismen etablieren, wenn du das unbedingt willst.
Genau. Aber wir sind uns ja einig, dass der Kapitalismus nicht der Weisheit letzter Schluss ist, sondern ganz im Gegenteil eine einzige Katastrophe. Jedenfalls, wir erleben ja viele Probleme, die dadurch hervorgerufen sind, dass wir eben so organisiert sind. Aber tatsächlich ist es so, du kannst es auch in einer Diktatur, kannst du auch enormen wirtschaftlichen Aufschwung herbeiführen, das ist doch klar. Ja. Da vielleicht sogar eher und schneller und leichter als in einer Demokratie. Aber also das ist etwas, wo ich auch deine Besorgnis teile. Ich teile auch die Besorgnis vieler anderer, die sagen, wir haben dieses, du nennst es Social Scoring, also Überwachungsstaat mit modernsten Mitteln. Wir haben die Unterdrückung religiöser Minderheiten, der Uiguren. Wir haben
Unterdrückung ist gut, das ist ein Genozid, den die da an den Uiguren vollziehen.
Ja, von mir aus auch das. Und wir haben einfach brutalste Methoden gegenüber jene, die einfach eine andere Meinung haben. Und das ist etwas, wo ich sage, gut, da bin ich dann doch lieber in einem solchen Staat wie diesem. Da ist es manchmal zwar chaotisch und mir geht vieles auf die Nerven, aber die Grundlage, dass ich hier machen kann, was ich will, die ist jedenfalls noch gegeben. Und insofern habe ich hier viel mehr Freiheiten als überall woanders. Ich muss dann allerdings hinnehmen, und das wird vermutlich so passieren, dass wir von sowas wie China ökonomisch abgehängt werden. Und dann wir können das, glaube ich, nur verhindern, wenn wir deren Methode übernehmen. Und da würde ich vorab raten.
Ah, ich weiß gar nicht mal. Ich meine, das Interessante an unserer, also an diesem Freiheitsbegriff, den du ja gerade formuliert hast, also wir können tun, was wir wollen, letztendlich graben wir uns damit ja erst das Wasser ab, ne, weil wir uns die Freiheit nehmen zu beharren. Und so ein System wie China ist in der Lage, Beharrungskräfte einfach auszuschalten.
Die werden umgebracht.
Und, ja, ach, das, genau. Nee, du kannst ja auch dann per Dekret, ne? Also man könnte ja zum Beispiel, ja. Das schönste Beispiel ist ja ein CO2-Preis. Ne? Jeder weiß, dass wir einen realistischen CO2-Preis brauchen. Jeder weiß auch, dass der bei irgendwo 150 Euro mindestens liegt, wenn nicht sogar darüber. Aber keiner traut sich, dieses Ding zu etablieren, weil die Beharrungskräfte derer, die für 1,30 einen Liter Sprit haben wollen, viel zu groß sind. In China hast du halt den Vorteil, dass wenn die Erkenntnis im Staat sich durchgesetzt hat, also in der Staatsführung, wir brauchen das, dann machen die das. Das ist ein Vorteil und das ist auch wieder ein Problem, weil an der Stelle ist deren System unserem System sogar überlegen.
Ich habe das ja nie bezweifelt. Natürlich, eine Diktatur kann sowas einfach machen.
Ja.
Da vollkommen klar. Und sie bügeln dann die Bedenken der Pendler und solcher Leute, die aufs Autofahren angewiesen sind und eben nicht so viel Geld verdienen, bügeln sie weg. So, und hier haben wir das Problem, das meinte ich ja gerade, hier haben wir das Problem, dass uns die Grünen erzählen, wir müssen 180 Euro letztendlich irgendwo hinkommen oder 150.
Das erzählen nicht die Grünen, das erzählt dir jeder Ökonom, der rechnen kann.
Ja, ist ja egal, wer das erzählt. Leute, die das wissen, erzählen das und so. Und dann haben wir aber gleichzeitig das Problem, wir müssen gucken, dass wir da alle mitnehmen und dass eben nicht irgendwie die Hälfte, die pendeln müssen, dann kein Auto mehr fahren können, was sie bezahlen können und so weiter. Das sind einfach größere Probleme, die wir mit der Durchsetzung oder Umsetzung solcher vernunftbegabten Einsichten haben, als eben eine Diktatur. Deswegen glaube ich einfach, dass wir bei vielen Dingen abgehängt werden. Und dazu gehört von mir aus auch der Umweltschutz, dazu gehört von mir aus auch das, die ökonomische Kraft, die wir hier entwickeln. Und dazu gehört möglicherweise auch die Bekämpfung von Pandemien. Weil da hast du ja gesehen, da sagen die einfach, Wuhan, 10 Millionen Leute, ihr kommt jetzt nicht mehr raus. Punkt. Das ging innerhalb von 2 Stunden, war alles zu. Ja, wie willst du das hier machen? Das, stell dir mal vor, 2 Millionen Leute, das ist Hamburg. Willst du Hamburg zumachen?
Nee, das kannst du nicht. Aber ich bin gespannt. Also ich hoffe, ich lebe noch lang genug, um zu sehen, wie sich diese beiden Systeme miteinander entwickeln werden. Weil ich habe den Verdacht, dass eine Kombination aus beiden Systemen nicht die schlechteste Wahl zur Lösung großer Menschheitsprobleme sein könnte. Und also, wie wir das balancieren, das würde ich gerne sehen.
Ja, also ich bin da nicht so scharf drauf, aber meine These ist ja schon seit langem, dass wir auf eine Ökodiktatur hinauslaufen und die hat natürlich sicherlich viele Anleihen dann zu nehmen bei der Politik in China und
ja, aber gleichzeitig kannst du diese Ökodiktatur ja auch sich vor einem Verfassungsgericht in welcher Form auch immer rechtfertigen lassen. Das könntest du ja machen. Also man könnte ja sagen, okay, ihr dürft entscheiden, was ihr wollt. Aber jeder hat das Recht, dagegen zu klagen in einem bestimmten Rahmen oder so. Aber das müsste man mal mit einem Staatsrechtler mal in Ruhe ausklamüsern.
Ja, viel Spaß. Also also wir zwei haben keine Ahnung davon. Wir fantasieren jetzt irgendwie dummes Zeug. Ich befürchte das einfach nur als Mensch, als jemand, der die politische Lage beobachtet und der sich sagt, wir sind alle intelligenten Menschen, wissen, dass wir auf eine ökologische Katastrophe zusteuern, wenn wir nicht aufhören, den Quatsch hier zu machen und oder vielleicht ist auch schon zu spät. Und die Frage ist einfach, kann ich das mit Herrn Laschet und Frau Baerbaum lösen oder brauche ich jemanden, der
Xi Jinping dafür, ja.
Genau, und der einfach sagt, jetzt ist Feierabend und ich mache das hier. Und dann möchte ich ehrlich gesagt mal sehen, was ein Verfassungsgericht dazu sagt oder ob das nicht einfach beiseite geschoben wird und gesagt wird, da gibt's jetzt kein Verfahren mehr gegen. Ja, und dann ist natürlich, das ist ja Diktatur.
Oder das Verfassungsgericht diejenige Instanz ist, die die Politik zum Handeln treibt, wie kürzlich gesehen. Ne?
Ja, das könnte auch sein. Das ist
auch nochmal interessant. Spannende Zeiten, in denen wir leben.
Genau, das stimmt.
Das kann das chinesische Sprichwort zu bemühen zum Ende der Sendung.
Genau.
Nee, mögest du in interessanten Zeiten leben, war das. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Am 19.07.2021, da läuft auf DLF Nova die passende Ausgabe Eine Stunde History.
Wer redet, ist nicht tot.